Heute geht es darum, den Glauben praktisch einsetzen. Alles, was Jesus sagt, das tut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In Gottes Autorität hineinwachsen, darum geht es. Wenn wir jetzt all das machen wollen, was Jesus sagt, dann müssen wir eine Grundlage haben, irgendwie. Das ist nicht einfach von 0 auf 100. Obwohl wir das eigentlich könnten. In dem Augenblick, wo du wiedergeboren bist, hast du alle Autorität des Himmels. Ich habe vorhin gesagt, als ich wiedergeboren wurde, das war dramatisch bei mir. Ich habe wirklich für alles gebetet, was geatmet hat, ob es wollte oder nicht. Und es war ziemlich schwierig. Aber die sind auch manche Wunder passiert. Ich habe meine Tante besucht unterwegs hier nach Europa, als Gott mir gesagt hat, Dan, geh nach Europa. Ich habe sie besucht und sie hatte eine Freundin gehabt, die sehr schwer an Arthritis gelitten hatte. Konnte kaum gehen. Am ersten Tag war sie da und ich sagte, du, Jesus kann dich heilen, kann ich für dich beten? Und ich war schon so, ne? Und sie sagte, nein, lass mich doch in Ruhe. Und dann so 3 Tage später wollte ich gerade weg und hat meinen Koffer schon gepackt. Wir wollten gerade ins Auto steigen und zum Flughafen fahren. Dann kam sie so gehumpelt die Straße runter in so viel Schmerz und hat gesagt, kannst du nicht doch für mich beten? Ich habe doch keine Zeit, wir sind so unter Zeitdruck. Ich habe nur ganz kurz gesagt, in Jesu Namen sei geheilt. Und sie wurde augenblicklich geheilt, sprang auf, trug meinen Koffer zum Auto und er sagte, Halleluja, Jesus. Ich war so, ja, danke Herr, Halleluja. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Ich war so jung im Herrn. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte nur diesen Feuer. Aber die Tatsache ist, dass in dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, haben wir alle Autorität des Himmels. Alle Macht hat Jesus uns gegeben, Autorität über alle Mächte des Finsternisses. Und dann wachsen wir heran und dann werden wir vernünftig. Hoffentlich nicht zu sehr. Hoffentlich, verliere dein Feuer nicht, verliere deine erste Liebe nicht. Und wenn, dann komm immer wieder dort zurück. Denn das ist eigentlich der Stelle, wo Jesus uns haben möchte. Der Stelle unserer ersten Liebe, unser brennenden Herz für ihn. Es geht nicht um, wie viel wir wissen, es geht um, wie viel wir ihn lieben. Und wie eng unsere Beziehung ist zu ihm. Okay, in Gottes Autorität hineinwachsen. Erstens einmal die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Denn Gott hat auch eine Vorstellung, wie er dienen möchte und wie wir dienen sollen. Er hat sich erniedrigt und wie es in Philipper 2 sagt, gibt es nun bei euch, ich lese ab Vers 1, Philipper 2, Vers 1, wenn ihr nachfolgen wollt. Gibt es nun Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts als aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußerlichen Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über allen Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er hielt es nicht als Raub, er erkannt, wer er war, er ist ja Gott, aber er hat es freiwillig abgegeben. Er hat sich freiwillig erniedrigt und hat eine Knechtgestalt angenommen. Und so sollen wir auch sein. Wir kommen nicht als die Superhelden, wir kommen nicht als Superman und machen alles und so, und sondern wir kommen als Diener. Wenn wir nicht als Diener kommen, dann kommen wir in der falschen Art und Weise. Wir sehen auch in unserer Welt, wir sehen, wie immer wieder Menschen, die Gott gebraucht, sich erhöhen lassen oder erheben lassen. Und Stolz kommt dann in der Geschichte hinein. Und irgendwann mal kommt es zur Fall. Und der Fall ist dann schrecklich. Es nimmt viel mit und Mitleidenschaft. Und es ist schade. Wir sind aber Menschen. Und diese Tendenz ist in uns allen. Auch eine falsche Bescheidenheit ist Stolz. Also wir haben es wirklich schwer als Menschen, denn wir können unsere eigenen Herzen nicht vertrauen. Wir können nur darauf vertrauen, dass jemand anders uns anschaut und sagt, hoppla. Deswegen brauchen wir einander. Und wir brauchen diese gegenseitige Korrektur und diese gegenseitige Ermahnung und Hilfe und so weiter und so fort. Und das ist nicht negativ oder so. Das soll nicht negativ oder verletzend sein. Das soll Lehre sein. Das soll uns helfen, dass wir heranwachsen in diese Einstellung der Demut und der Dienerschaft. Jesus sagt das seine Jünger ganz klar. Im Königreich Gottes ist es anders mit der Leiterschaft. Denn der Höchste sein will, der soll der Diener aller werden. Wie kann ich das erklären? Auf der einen Seite hat Jesus sich erniedrigt, hat sich Knechtgestalt angenommen, ist Diener. Als er in Johannes 13 seine Liebe seinen Jünger ausgedrückt hatte, dann war das durch die Fußwaschung. Er nahm seine Kleider aus und hat nur diese dienende Schürze an und wusch die Füße seinen Jünger und sagt, so zeige ich euch die Fülle meiner Liebe. Und dann steht er auf und stillt die Stürme, vermehrt die Brote, weckt die Kranken, die Toten auf, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus mit einem Autorität und eine Macht, der über alle Mächte dieser Erde ist. Der Diener mit solche Macht und Autorität. Und es ist gerade in dieser Dienerschaft, dass diese Autorität freigesetzt ist. Wir machen nicht das, was wir wollen, sondern wir machen das, was er will. Halleluja. Ich denke, gestern war ein sehr schönes Beispiel. Das war total unerwartet. Das war nicht geplant. Das habe ich nicht in meinen Notizen. Jetzt kommt Jesus. Aber Jesus ist gekommen. Und dann war nicht dran, weiter zu pushen mit meinem Programm. Dann war dran, erst mal, Herr, was willst du? Okay, Herr, hier bin ich, dein Diener, jetzt führe uns und leite uns. Und das hat er auch getan. Ist das eine neue Erfahrung für euch gewesen? Ja, kann ich mal die Hände sehen? Für wie viele war das neu? Ja. Ich denke, das werden wir mehr und mehr erfahren. Das wird mehr und mehr, das ist mein Wunsch, dass Jesus kommt, dass er sein Volk dient. Denn wer bin ich? Er ist der Herr und der König aller Könige. Und es soll sein Wille geschehen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und nicht? So ist es. Aber was für eine Autorität ist da gewesen? Was für eine gelassene, ruhige Sicherheit ist da gewesen in seine Gegenwart, wo er zeigen konnte, ja, da und da und okay, das machen wir hier. Und er kam und er tat und er machte, Preis dem Herrn, Halleluja, was kann man da sagen? Da kannst du nicht sagen, oh, gut getan, Dan. Nein, er hat es gut getan. Wir waren nur Diener. Wir waren nur hier, um das zu tun, was er wollte. Diese Einstellung ist sehr wichtig. Also Philipper 2, wenn ihr das merken könnt, Philipper 2 sollt ihr immer wieder lesen, um diese Einstellung inne zu bekommen. Dann in Jakobus 1, die Verse 19 bis 25. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab alle Schmutz und alle Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Der betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist ein wunderbares Versprechen hier verborgen. Denn wenn wir Täter des Wortes werden, dann werden wir glückselig sein in unserem Tun. Glückselig bedeutet auf Deutsch, dass man glücklich ist, man ist zufrieden mit dem. Glückselig ist aber tiefer, oder? Das hat eine tiefere Sinn. Glückseligkeit ist eine allumfassende Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, ich bin zufrieden mit meinem Beziehungskreis, ich bin zufrieden mit meinem Geld, mit meinen Finanzen, mit meinem Zuhause, mit meiner Familie. Seine rundum Glückseligkeit. Und alles, was wir tun müssen, um das zu erreichen, ist Hörer und Täter sein des Wortes. Halleluja. Natürlich, um das zu machen, musst du ja wissen, was das Wort sagt. Amen. Und da will ich nochmal die Schriftstelle aus Jesaja 55 lesen. Denn wissen, was das Wort, das heißt lesen, das heißt nicht unbedingt verstehen. Ja, das, ist das gefährlich, wenn ich das so sage? Sondern es heißt lesen. Wir wissen, was im Wort sagt. Wortwörtlich ist es schwer, denn wortwörtlich sagt es nicht, jetzt geh, jetzt habe ich deinen Nachbarn am Herzen, jetzt geh und sprech mit deinen Nachbarn und bete für sie. Das steht nicht wortwörtlich in der Schrift. Aber das zeigt Gottes Herz. Und er spricht mit dir. Er ist derjenige, der volle Barmherzigkeit ist, der dich dorthin gesetzt hat, wo du bist. Und er sagt dir dann, er gibt dir dann diesen Impuls, zu deinem Nachbarn zu gehen. Und dann stellt es sich heraus, dass dein Nachbar jetzt gerade eine schwierige Situation durchmacht und will mit jemandem sprechen, weiß nicht, wie er oder sie damit umgehen sollte. Und da stehst du plötzlich da, sprich mit ihnen, betest mit ihnen und so weiter und es wird besser. Was Gottes Wort macht für uns, ist wichtig. Jesaja 55, ich lese ab Vers 6, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Das ist eine ständige Sache, das ist nicht, such ihm zweimal der Woche, sondern such ihm. Das ist eine immediate presence, das heißt es jetzt und immer. Sei suchend dem Herrn gegenüber. Solange er zu finden ist, ruf ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zum Herrn. Das heißt, wenn du Jesus nicht kennst, dann kehr um und lerne ihn kennen. So wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder darin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso auch soll auch mein Wort sein. Genauso wie dieser Regen. Es soll auf uns fallen. Es soll uns tränken. Es soll uns bewässern. Er soll das bewirken, was der Regen bewirkt auf der Erde. Es soll es fruchtbar machen. Es soll es weich machen. Es soll aus uns gute Boden schaffen für die Samen Gottes, die er ausstreut. Wenn er dann einen Impuls gibt, dann können wir diesen Impuls auffangen. Dann können wir damit etwas anfangen, weil wir gute Boden sind. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir es erlauben, dass Gottes Wort auf uns wirkt. So, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Halleluja. Also das Wort ist lebendig und aktiv, scharfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und es scheidet zwischen Mark und Bein, Leib und Seele und offenbart die tiefen Motivationen des Herzens. Dieses aktive Wort ist das. Ist deine Bibel. Das ist dieses Lebendiges. Das ist das, was durchdringt. Ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung ist bisher, dass du die Bibel so nimmst. Aber wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, es ist oft so, mein Alltag ist in meinem Gedanken. Ich lese und ich bin schon eine Seite weiter und stelle fest, ich habe gar nichts davon überhaupt wahrgenommen, weil meine Gedanken so in so eine Wirbel sind. Und da muss ich mich wirklich fangen und sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Herr, ich nehme dein Wort an als diese Regen für meine Seele, für meinen Geist, Herr. Ich nehme dein Wort an als dieses aktives Wort, das, was in mir was bewirken soll. Vater, vergib mir, ich lehne die anderen Gedanken ab und ich nehme mir die Zeit und jetzt konzentriere ich mich und fange von vorne wieder an. Bis ich merke, jetzt lese ich das, was ich vor mir habe. Das ist meine Disziplin. Ich muss mich selber disziplinieren. Da müssen wir alle, denke ich mir. Aber es ist nicht so viel, dass es Mühe ist. Es ist nicht Mühe, es ist ein bisschen Disziplin. Es ist Zeit, die ich mit ihm verbringe. Und dann ist es ein Fokussieren meiner Zeit auf ihm. Aber das, was Gottes Wort tut, ist sozusagen so automatisch, wie der Regen vom Himmel die Erde befeuchtet. So automatisch ist es. Es ist nicht ein Prozess, wo ich jetzt intellektuell mich mit jedes Wort befassen muss und alles kapieren muss. Es wird sowieso länger dauern, bis ich alles kapiere, bis wir überhaupt alles kapieren können. Manches ist sogar nichts zu verstehen. Es ist noch nicht offenbar. Aber das hindert mich nicht daran, die Bibel zu lesen. Genauso wie wenn ich einen Apfel esse, ich verstehe diesen Apfel gar nicht. Ich verstehe diesen Apfel gar nicht. Muss ich den verstehen, bevor ich ihn esse? Muss ich ihn studieren, bevor ich ihn esse? Muss ich mir ein Dogma aufbauen über den Apfel in der Natur? Nein, ich muss ihn nur essen. Und es ernährt mich. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Du wirst es allmählich verstehen, weil wir haben den Heiligen Geist in uns, der Geist der Wahrheit. Und er offenbart es uns so, wie wir es ertragen können. Als Jesus wieder gekommen ist und seinen Jüngern angesprochen hatte, hat er gesagt, Leute, ich hätte so viel mehr, die ich euch sagen wollte, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aber dann, wenn der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit kommt, er wird es euch offenbaren, so wie ihr es ertragen könnt. Das heißt, derselbe Schriftstelle sagt irgendetwas zu dir und es sagt was anderes zu dir, weil du auf eine andere Ebene bist. Du bist ein bisschen weiter mit dem Herrn oder vielleicht noch nicht so weit. Jeder von uns weiß, du kannst derselbe Schriftstelle lesen und das nächste Mal, wo du es liest, siehst du mehr drin, oder? Es geht tiefer, es geht immer tiefer mit dem Wort Gottes und es ist unendlich. Halleluja. Wir haben auch Johannes gelesen und es geht darum, in Gottes Autorität hineinwachsen. Darüber sprechen wir jetzt gerade. Und statt, dass ich hier Schritt 1, 2, 3, 4 gebe, wie komme ich jetzt in meine Autorität hinein, da spreche ich von in Jesus bleiben, sein Wort lesen und so weiter. Was hat das alles zu bedeuten? Daraus kommt deine Autorität. Denn der Schlüssel ist, wenn wir beten gemäß sein Willen, wenn wir beten gemäß sein Willen, dann haben wir die Zuversicht, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das erhalten, wofür wir gebetet haben. Also in erster Linie müssen wir wissen, was er will. Und es ist nicht nur spezifisch, zum Beispiel, wenn wir über Israel beten, dann haben wir die Prophezeiungen, wo Gott sagt, ich werde mein Volk sammeln, ich werde Jerusalem segnen. Und dann können wir sagen, Herr, segne Jerusalem gemäß deines Wortes. Aber wenn es um unser Umfeld geht, haben wir wahrscheinlich nicht solche Prophezeiungen. Erstens mal sind wir nicht Israel, und unser aller Leben ist nicht in diesem Buch beschrieben. Es ist in seinem Buch beschrieben, Halleluja. Aber das ist nicht das Buch, die wir vor Augen haben. Was wir aber kennenlernen dürfen, ist ihm. Sein Charakter, sein Herz. Wie würdest du reagieren hier, Jesus? Das können wir lernen. Und dann können wir auch wissen, ja, Herr, in dieser Situation, gib mir doch deine Erbarmen für diese Person. Amen. So beten wir und dann können wir so reagieren. Diese Erbarmen Gottes und seine Strenge, das Gericht, die Liebe, Gericht, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, all diese Dinge lernen wir erst dadurch, dass wir Gottes Wort lesen. Okay? Deswegen ist das so wichtig für uns. Willst du Autorität haben, willst du in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln, dann fange damit an, dass du deine Bibel liest. Und fange auf Seite 1 an. Lass dir den Alten Testament nicht berauben, nur weil du meinst, alles ist im Neuen Testament angefangen. Es ist nicht angefangen im Neuen Testament, sondern das war ein Punkt der Erfüllung des Alten Testamentes. Und dann geht es weiter. Okay? In Johannes 15, 1 bis 12, da ist diese Schriftstelle, die wir gestern auch mal gelesen haben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, der keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, der Frucht bringt, reinigt er. Das heißt, der nimmt er nicht weg, sondern der schneidet es ab. Autsch. Reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist eine ziemlich klare Aussage. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also wenn er sagt, bleibt in mir, dann ist das eigentlich eine Einladung für Erfolg. Ohne mich kannst du eh nichts tun. Es ist besser, bleib doch besser in mir. Wenn du dich von mir trennst, kannst du nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. So viele tiefe Geheimnisse. Es ist so einfach. Es ist nicht kompliziert. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Auch seine Gebote sind nicht kompliziert. Er hat es wirklich runter auf einen Nenner gebracht. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Und das, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wenn ich in euch bleibe und mein Wort in euch bleibt, es geht um sein Wort immer wieder. Merkt ihr das? Dass es immer wieder um das Wort geht. Also um das ganz, ganz einfach auszudrücken, wenn wir in der Autorität Christi wandeln wollen, dann müssen wir im Wort bleiben. Es ist dein tägliches Brot. Das heißt nicht unbedingt, dass du jeden Tag unbedingt Bibel lesen musst, sonst gehst du ins Verderben. Aber bleib in seinem Wort. Ich merke, wenn ich eine Woche lang nicht Bibel lese, dann habe ich Hunger danach. Es ist einfach so. Wenn du ein paar Tage nicht gegessen hast, dann würdest du sogar bei McDonald's vorbeifahren. Ich mache das sowieso, weil ich das mag. Das wäre nicht meine letzte Wahl. So Weißwurst oder so, das wäre meine letzte Wahl. Aber es ist, versteht ihr, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur geworden. Amen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind anders geworden. Wir haben einen ganz natürlichen Hunger nach Gottes Wort. Manchmal wissen wir nicht, dass es das ist, aber das ist es. Wir haben einen Hunger nach ihm, Hunger nach sein Wort. Und wenn wir uns einfach, wenn wir diesen Hunger stillen, so in der gleichen Art und Weise, wie wir essen, wenn wir Hunger haben, dann ist das nicht mehr ein Krampf. Dann ist es nicht mehr, ah, jetzt muss ich wieder meine Bibel lesen. Dann ist es, ah, schauen wir mal, was ich heute bekomme aus Gottes Wort. Eine ganz andere Einstellung. Und das ist diese Einstellung, auch die Einstellung Christi. Was hat er getan? Nicht seine Werke, sondern die Werke seines Vaters. Nicht das, was er wollte, sondern das, was sein Vater wollte. Warum denn wohl? Hier haben wir es. Oh, Vater, wie du mich geliebt hast, so liebe ich ihnen. So wie dein Vater dich liebt, so liebe anderen. Es geht darum, dass ich will das einfach. Ich will einfach Zeit mit ihm verbringen, weil ich ihn liebe. Und warum liebe ich ihn? Weil er mich liebt. Und wieso weiß ich, dass er mich liebt? Weil ich sein Wort lese. Es ist eine Herausforderung, aber es ist eine riesige Freude. Und es ist so natürlich. Wenn wir einfach natürlich das sein werden, wer wir sind als Christen, dann wäre so vieles so viel einfacher. Halleluja. Gottes Autorität ausüben. Was ist jetzt diese Autorität und wie sieht es aus? Also Matthäus 16, das ist die Situation, wo Jesus mit Petrus spricht. Und Jesus fragt, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Erstmal hat er gefragt, wer bin ich? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die haben Verschiedenes gesagt, der Prophet und so weiter und so fort. Und dann fragte Jesus, und wer sagt ihr, dass ich bin? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also ein paar mächtige Aussagen. Erstens mal sagt er mit Petrus, der spielt ein bisschen mit seinem Namen. Petrus, Petra, der hat gesagt, das, worauf er seine Gemeinde baut, ist nicht Petrus der Person, sondern seine Aussage. Du bist der Christus, der lebende Gottes Sohn. Das ist der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Aber Petrus hat er jetzt einen Schlüssel gegeben und sagt, Petrus, ich sage dir, hat er dir gesagt, ich will dir die Schlüssel geben. Petrus hat es erkannt, er hat es ausgesprochen, du bist der Christus, du bist der lebendige Gottessohn. Und sagte, Petrus, du hast es erkannt, hier ist der Schlüssel. Was du bindest auf Erden, wird gebunden sein im Himmel. Was du löst auf Erden, wird gelöst sein im Himmel. Wow. Okay, das werden wir erstmal verarbeiten müssen und schauen, was hat das denn zu bedeuten, binden und lösen. In Matthäus 18, da spricht er zu den versammelten Jüngern und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, was ihr auf Erden binden werdet, die haben mittlerweile erkannt, er ist der Christus, der lebendige Gottessohn. Soll auch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, auch wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir haben diesen Schlüssel in der Hand, zu binden und zu lösen. Was bindet man denn? Wir binden die Mächte des Finsternis, wir fesseln sie und sagen, du bist gebunden, du darfst hier nicht mehr aktiv werden. Wir lösen, was lösen wir denn? Vater, so wie im Himmel, so auf Erden. Wir lösen das, was du im Himmel jetzt hier in dieser Situation festgelegt hast, das lösen wir hier jetzt auf Erden, Vater. Jetzt komm, Heiliger Geist, komm. Ich löse die Arbeit des Geistes hier in dieser Situation. Ich binde alle Macht des Feindes und ich löse einfach alle Macht des Himmels. Komm und hab deinen Weg hier, Vater, in Jesu Namen. Und das ist mächtig. Sehr oft sehen wir nicht ganz genau, was läuft. Besonders in dem geistlichen Bereich. Wir wissen, wir haben die Engel, die uns zugeteilt worden sind, die uns dienen, feurige Diener, mächtige, kräftige Engel. Aber wir sehen sie normalerweise nicht. Wir wissen, dass es auch böse Mächte gibt, dunkle Mächte gibt, aber die sehen wir nicht. Es laufen Dinge im Himmel, wovon wir überhaupt keinen blassen Schimmer haben. Aber wir spüren, hier ist irgendetwas notwendig. Hier muss irgendetwas gebunden werden. Hier muss irgendetwas durchbrechen. Hier muss irgendwas gelöst werden. Hier ist eine Gebundenheit, die ich nicht mag. Sowas können wir, sowas empfinden wir. Amen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht kapieren kann. Das ist ein ganz einfaches Wort Gottes. Warum kann sie das nicht sehen? Irgendeine Gebundenheit. Okay, ich binde diese Dämonen und sage, lass sie los. Ich biete diese Person jetzt frei, einen Freiraum, dass sie von Gott empfangen kann. Und Herr, jetzt komm von Himmel herab und zeige sie. Binden und lösen. Binden und lösen. Ein Schlüssel des Himmelreiches, die wir in der Hand bekommen haben. Befehlen im Namen Jesu. In Markus 16, 17 und 18, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen. In Jesu Namen muss man mal befehlen. Irgendwas auszutreiben ist eine sehr aktive, fast gewalttätiges Wort. Austreiben. Austreiben. Wie machst du das austreiben? Wie machst du es mit Vieh treiben? Das ist so eine Stecker in der Hand und du sagst, hu, hu, geh, oder was man auch sagt. Giddy up oder so. Ich weiß nicht, ich meine, die Amis, die sagen das mit dem Pferd, giddy up und wow. Aber was man sagt mit Kühe und so, weiß ich nicht. Aber man treibt Vieh mit einem Stecker, ein bisschen Hilfe und manchmal mit Gewalt. Wenn das Vieh nicht will, dann watsch! Ausgetrieben. Es ist aktiv und es ist eine Sache, wie du befehlst dann in Jesu Namen. Fahr aus in Jesu Namen. Fahr aus in Jesu Namen. Kann auch sein, das funktioniert auch. Aber manchmal, ich meine, wenn du so drin bist in den Kampf, dann ist es normalerweise, die Stimme wird ein bisschen höher, oder? Wir Männer auf jeden Fall sind so, oder? Die Frauen? Auch? Auch. Mütter, die sind so. Halleluja. Väter sind auch so. Wir sind alle so. Matthäus 17. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihnen, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet sehr. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, och, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bring ihn her zu mir. Und Jesus befahl den Dämon und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hattet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesen Berge sprechen, heb dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Wow. Nimm deine Autorität in Anspruch und sage, befehle, befehle in Jesu Namen. Auch wenn wir beten, bete doch in Jesu Namen. Im Grunde genommen beten wir zum Vater im Himmel in Jesu Namen. Und manchmal kannst du meinen, vielleicht ist es übertrieben, da sagen wir immer wieder in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Okay, weiß ich Bescheid, in Jesu Namen. Aber es ist in seinem Namen. Oft sind die Gebete so, man betet und inständig, man betet und sagt, in deinem Namen oder überhaupt nicht, sag nur Amen. Das ist okay, aber wenn wir hier sehen, in meinem Namen, betet in meinem Namen, dann sollen wir besser in seinem Namen beten, wenn wir wollen, dass diese Gebete erhört werden. Wo ist die Autorität? In Jesu Namen. In Jesu Namen. Johannes 14, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in den Sohne. Ihr könnt mich bitten, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, die Wiederholung, das werde ich tun. Also mach es doch zu deiner Übung, dass du in Jesu Namen betest. Okay? Genau, das ist in verschiedenen Versionen der Schrift ist es da, in anderen ist es nicht da. Deswegen habe ich es weggelassen. Okay? Wie ich gesagt habe, das ist in einen, zwei Versionen der Schrift. In älteren Versionen ist das nicht da. Deswegen habe ich das zunächst einmal weggelassen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber das spreche ich im Augenblick nicht an. In Johannes 15, 16 bis 17 heißt es nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also dieser eine wichtige Punkt, den ich herausbringen möchte, ist, dass wenn wir beten, dann beten wir in Gottes Autorität, in Jesu Namen. Scheu dich doch nicht, in Jesu Namen zu sagen oder den Namen Jesu zu verwenden. Ich merke, dass in Christentum generell, in den USA oder hier in Deutschland, ich höre sehr selten, dass ein Gebet endet mit in Jesu Namen. Amen. Aber ich empfehle es euch, eigentlich ist es mehr als Empfehlung, das ist der Befehl des Herrn, wenn wir in Autorität wandeln wollen, wenn wir wollen, dass irgendwas passiert, dass die Mächte der Finsternis zuhören, dann ist es in Jesu Namen, dass sie weggehen müssen. Es ist sein Blut, das, was er am Kreuz getan hat, der den Sieg errungen hat. Und wenn wir diesen Sieg hereinbeten wollen als Botschafter an wessen Stadt? An Christi Stadt. Dann sprechen wir im Namen dessen, der uns als Botschafter gesandt hat. Ich spreche im Namen Jesu. Genauso wie mein Botschafter oder der Botschafter der USA, der spricht im Namen der USA, so sprechen wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eine andere sehr wichtige Waffe für uns ist das Proklamieren von Gottes Wort. In Hebräer, das ist einfach das Wort ist aktiv, ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, Gottes Wort dringt durch. Derek Prince ist wirklich für mich der größte Beispiel. Er und seine Frau Ruth, wenn die eine Veranstaltung hatten, die fingen immer an mit einer Proklamation aus Gottes Wort. Die nahmen irgendetwas und machten das Wort passend zur Situation und proklamierten dieses Wort. Und das machten sie immer, jeden Tag. Das war einfach ein Teil ihres Lebens. Einige Beispiele. Ein Beispiel, die wir alle vielleicht kennen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Wenn es, wenn es mal nicht gut geht oder wenn man ist in einer gefährlichen Situation oder man leidet, man hat eine Krankheit oder irgendetwas und es bedroht sogar der Tod, dann stehen wir auf und sagen, nein, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Worte, die Werke des Herrn verkündigen. Das ist eine Bekennen, eine Wahrheit aus der Schrift. Und es geht genauso, wenn es um andere Probleme geht, wo es um Probleme in Beziehungen geht oder so. Da hat man so viel aus dem Wort Gottes. Besonders zu empfehlen ist 1. Korinther 13. Ich meine, wie viele von uns haben Schwierigkeiten mit Beziehungen? Mutter, Kinder, was weiß ich, Ehepartner. Es gibt genug Möglichkeiten, da Probleme zu haben in Beziehungen. Aber Jesus sagt uns, ich habe nur ein Gebot letztendlich, Leute, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Okay, Herr, wie hast du uns geliebt? Ich habe euch geliebt, wie ich euch beschrieben habe in 1. Korinther 13. So habe ich euch geliebt. So sollt ihr euch auch lieben. Und wir sind so weit davon entfernt, es ist unglaublich. Wenn du da mal anfängst zu sagen, Herr, ich entscheide mich in Jesu Namen, diese Person so zu lieben, wie du mich liebst. Also fang erst mal damit an und dann lies doch 1. Korinther 13 und schau, wie Gott dich liebt. Und sag, okay, ich liebe sie mit einer Liebe, der langmütig ist, der kein Buch führt über das, was sie gegen mich falsch machen, die immer vergibt, die immer alles erträgt und so weiter und so fort. Und ich liebe diese Person mit dieser Liebe her. Nein, tue ich nicht. Tue ich nicht. Das ist so weit von mir entfernt. Aber wollen wir oder wollen wir nicht? Wollen wir? Dann nimm dir doch so eine Zielperson, pick dir so eine Zielperson aus und dann nimm dir die Zeit und schreibe auch auf, was die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig, geduldig und so weiter. Weißt du, das sind so 15 Punkte. Woher weißt du das denn? Weil ich das auch mache. Aber wenn du anfängst, am ersten Tag liest du es einfach runter. Mehr kannst du ja eh nicht machen. Zweiten Tag liest du es runter. Herr, ich entscheide mich, ich mache das. Ich liebe sie so, blam, blam, blam. Die Liebe ist sowieso in diese Art von Liebe. Und es lässt dich kalt, weil deine Gefühle sind ganz anders. Aber in der zweiten Woche machst du weiter und plötzlich hängst du bei, die Liebe ist langmütig. Da kommst du gar nicht weiter. Und dann fängt Gott an, dich zu überführen und zu zeigen, wie weit du da fehlst, wie weit du davon entfernt bist. Aber dann fängt er an dir zu arbeiten. Und dann am nächsten Tag geht es noch, es ist ein ganz, ganz wunderbares Abenteuer, lieben zu lernen. Aber die Liebe zueinander ist eine Atomwaffe des Glaubens. Aus dieser Liebe heraus lernen wir Gottes Barmherzigkeit. Aus dieser Liebe heraus kann er uns sagen, geh zu deinem Nachbarn. Und er schickt dir wahrscheinlich genau zu den Personen, mit denen du Probleme hast. Und dann sagt er, wenn du bereit bist, das zu tun, dann liebe sie mit meiner Liebe und diene sie jetzt. Dann kann er dir sagen, die haben dies und jenes Problem und dann sagst du, gut, die haben es verdient. Sondern da sagst du mit deiner die Barmherzigkeit Gottes, dann sagst du, okay, Herr, ich will für sie beten. Weißt du, was uns so weit bringt? Gottes Wort, der einfach auf uns regnet. Diese Proklamation des Wortes Gottes, das ändert uns. Es dringt durch, es ist scharf, aktiv, lebendig. Es dringt durch und es bewässert. Es bereitet den Boden in uns, dass Gott uns etwas hineinflüstern kann und es trägt Frucht. gebe euch ein paar Beispiele. In 1. Petrus, da heißt es, denn ihr wisst, 1. Petrus 1, 18 bis 19, wenn ihr mitschreibt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also was für eine Proklamation könnte da herauskommen? Zum Beispiel, ich bin erlöst durch das teure Blut Jesu Christi. Meine Erlösung ist nicht vergänglich, sondern ewig. Wahrheit aus Gottes Wort. Mein Name steht in seinem Buch des Lebens geschrieben. Halleluja. Und so ist es. Man proklamiert, man kann hier proklamieren, ich weiß, dass ich nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst bin von meinem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Man nimmt das Wort und statt, dass es unpersönlich wird, denn ihr seid, dann sagen wir, ich bin. Wir nehmen das für uns, das ist nicht verkehrt, sondern Gottes Wort und seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Und er hat seine Beziehung mit uns. Wir erkennen diese Wahrheiten, aber wir machen diese Wahrheiten persönlich. Wir hören auf, hinter dieses Ihr zu verstecken und sagen, ich. Jesus sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt, du sollst deine Nächsten lieben, wie ich dich liebe. Er spricht uns persönlich an und so können wir das persönlich machen. Und in diesem Prozess passiert dieses wunderbare Befeuchtung, Vorbereitung, unser Boden, dass Gott seine Samen hineinpflanzen kann und dass der Teufel es nicht sofort rauben kann. Dann sind wir nicht mehr dieser trockene Pfad, wir sind nicht mehr diesen steinigen Boden, wir sind nicht mehr mit Dornen umgeben, sondern unser Herz ist offen für ihn und für sein Wort und es bringt dann die Frucht, die er möchte. Und das ist Autorität im Herrn. Daraus kommt diese ganz natürliche, gelassene Autorität, der aus der Dienerschaft, aus diesem ganz natürliche, organische, geistliches Wachstum hervorkommt. Nicht aufgepumpt. Es ist nicht, weil ich 10 Jahre länger studiert habe als du. Es ist nicht, dass ich einen theologischen Titel habe. Es ist, ich bin einfach, wer ich bin, aber Gott arbeitet in mir und durch mich. Halleluja. Oh ja, das will ich noch. Eine andere sehr wichtige ist unser Schutz. Und ich denke, ich werde damit enden. Ich habe das Gefühl, wir sind soweit fertig. Aber dieser eine letzte Gedanke. Wir sollen wissen, dass wir von Gott einen sehr, sehr starken Schutz haben. Denn wir bewegen uns in eine Situation, die ein bisschen unbekannt ist für uns, in dem geistlichen Bereich. Das sind Sachen, die wir nicht kennen. Wenn wir nicht kennen, dann haben wir ein bisschen Angst davor, ein bisschen Zittern davor. Wir wollen nicht so recht so hineintauchen in diesen dunklen Bereich. Ist auch nicht notwendig, es kommt von alleine auf uns zu. Wir werden damit umgehen müssen. Aber ich lese aus Jesaja 45, Abvers 14. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, wenn man kämpft, oder sollte jemand dich angreifen, in Englisch, auf Englisch heißt es, if anyone does attack you, it's not from me, says the Lord. Dann kommt es nicht von mir, sagt der Herr. Wenn jemand dich angreifen sollte, dann denke nicht, dass ich dich angreife, sagt der Herr. Wenn dich jemand angreift, dann ist es nicht von mir. Okay, also Jesus ist nicht gegen uns. Gott, unser Vater, ist nicht derjenige, der gegen uns ist. Wer gegen dich streitet oder wer gegen dich kämpft, wird im Kampf gegen dich fallen. Auf Englisch sagt es, whoever does attack you will surrender to you. Die werden sich dir ergeben, sagt man das so, ist das richtig? Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen in Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Er hat sogar Satan geschaffen. Und dann sagt er aber, keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, der sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Halleluja. Was für ein tolles Versprechen. Er sagt, wenn jemand gegen dich kommt, dann sei es dir gewiss, es ist nicht von mir. Ich bin nicht gegen dich. Ein Feind attackiert dich, aber es wird ihnen nicht gelingen. Die werden sich dir ergeben. Wer gegen dich kommt, hat Pech gehabt. Es wird ihnen nicht gelingen. Keine Waffe, das gegen dich gerichtet wird, ist Hellstand. Keine Waffe. Keine Waffe. Keine Waffe. Und jede Zunge, der dich anklagt, sollst du vor Gericht zunichte machen. Du sollst deine Feinde so gut wie mundtot machen. Die Anklage des Feindes kommen nicht durch. Und das ist eine Proklamation, die ich öfters anwende und die wir alle öfters anwenden müssen. Denn es gibt Widerstand. Wenn wir als Christen aufstehen, dann gibt es Widerstand. Und dieser Widerstand erkennen wir in allen Bereichen unseres Lebens. In Beziehungen, Spannungen, dies oder jenes, Missverständnisse. Das sind die Ebenen. Der Feind, seine Schlachtfeld ist hier. Täuschung, falsche Gedanken, falsche Urteile. Es kommt alles hier zum Spielen, aber keine Waffe, die gegen uns gerichtet wird, hält stand. Aber wenn ich das nicht weiß, dann bin ich hin und her geschmissen von allen diesen Dingen und sage, oh, arme mich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir können aufstehen und sagen, Herr, in Jesu Namen, du hast gesagt, keine Waffe, der gegen mich geschmiedet wird oder gegen mich eingesetzt wird, wird es gelingen. Und so, Herr, nehme ich diese feindliche Attacken und ich sage, nein, in Jesu Namen ergebe euch, in Jesu Namen, ich nehme euch gefangen, diese blöde Gedanken, diese blöde Anklage. Ich erkenne den Unterschied zwischen Anklage und Gottes Wort, oder? Er sagt, denk an die Sachen, die gut sind, die erhoben sind. Und diesen Anklagen, ist das Anklage, dann woher kommt das? Es kommt vom Feind. Es kommt nicht von Gott. Wenn es nicht von Gott ist, dann ist es vom Feind. Und wenn es vom Feind ist, dann wird es nicht gelingen, in Jesu Namen, gemäß dein Wort, Herr. Und diese Zungen, diese Stimmen, die mich anklagen, die erkläre ich zunichte. Diese Anklage nehme ich nicht an. Belehrung ist eine andere Sache. Ermahnung ist eine andere Sache. Ermahnung ist vom Herrn. Korrektur ist vom Herrn. Überführung ist vom Heiligen Geist. Überführung sieht so aus. Okay, ich gebe dir den Unterschied. Überführung ist, hör auf zu sündigen. Du sündigst und musst damit aufhören. Okay. Anklage ist, du Idiot! Was machst du? Du bist nichts wert. Das wirst du nie kapieren. Das wirst du nie können. Siehst du den Unterschied? Überführung ist klar und es ist ohne Verdammnis. Anklage ist immer mit Verdammnis. Wenn wir diese kleinen Unterschiede erkennen, dann haben wir gewonnen. Alles, was Anklage ist, kommt vom Teufel. Alles. Ob es nun durch eine Person kommt oder durch eine Gedanke kommt, alles, was Anklage ist, ist vom Teufel. Und das ist eine Waffe, das gegen dich gerichtet ist und laut Gottes Wort hält es nicht stand. Kannst du sagen, Herr, diese Gedanken werden mich nicht runterbringen. Ich erkläre sie zunichte in Jesu Namen. Ich nehme diese Anklage nicht an. Herr, vergib mir, wenn ich jemanden verletzt habe, wo ich diese Reaktion hervorgebracht habe, kannst du sagen. Aber Herr, diese Anklage stimmt nicht, das nehme ich nicht an. Ich spreche mich frei davon in Jesu Namen. Und wenn der Heilige Geist sagt, du hast diesen Person wirklich verletzt, dann sag, Herr, es tut mir leid, dann lass dich brechen. Dann lass dich ermahnen, lass dich korrigieren. Ich habe einmal ganz am Anfang vielleicht das gefährlichste Gebet meines Lebens gesprochen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte, dass du mich disziplinierst. Du lachst, du hast wahrscheinlich auch gebetet, gell? Ich habe gesagt, Herr, ich entscheide mich, deine Disziplin zu lieben, denn ich weiß, dass ich das brauche. Und das war das gefährlichste Gebet. Ich leide heute noch. denn er macht das. Er macht das. Er erhört diese Gebete. Aber das ist gut so. Ich erkenne den Unterschied sofort. Wenn jemand mich anklagt und sagt, ach Dan, du bist schlecht, du kannst nichts, du kannst das nicht, alles, was du tust, ist mies, dann klar, woher kommt das? Das ist Anklage. Das kommt aus irgendetwas. Wenn der Herr mir sagt, Dan, das war Sünde, das musst du ändern, dann ist das nicht mit dieser Verdammende. Sobald diese Verdammende da reinkommt, das Niederwertige, das Zerschneidende, das Kaputtmachende, dann weißt du, dass es Anklage ist. Wenn du, das Traurige ist, dass wir alle dazu tendieren, einander anzuklagen. Wir tendieren dazu. Nicht nur haben wir unsere Freude daran, die Fehler von anderen aufzuzeigen, sondern wir sagen sie auch, du bist nicht besser als ich. Du bist. Weißt du, wir versuchen immer Leute runterzukriegen, irgendwie. Kontrolle auszuüben in eine gewisse Art und Weise. Uns selber über den anderen zu stellen. Und das sind die meisten von uns schuldig. Das ist eine menschliche Tendenz, der vom Teufel kommt. Das ist fleischlich, dämonisch. Und wir müssen es nicht zulassen. Wir können anders reagieren. Wir können unsere Zunge unter Kontrolle halten, besser, als wir es jetzt tun. Ganz unter Kontrolle wahrscheinlich nicht, so wie der Schrift sagt. Aber auf jeden Fall. Vater, ich will dir danken für diese Zeit, die wir miteinander hatten. Herr, und ich will dich bitten, dass du jetzt dieses, was aus dir gekommen ist, dass du es befestigst in uns. Herr, wir haben so viel von deinem Wort und du hast wirklich unsere Herzen vorbereitet, deine Samen zu empfangen, dass sie auch Wurzel schlagen in uns. Und so, Herr, jetzt bitte ich dich, dass das, was aus dir gekommen ist, so tief verwurzelt wird, dass es Frucht trägt. Vater, das andere, was vielleicht nicht von dir gewesen ist, Herr, helf uns, das einfach wegzulassen. Aber das, was von dir gekommen ist, Jesus, das wollen wir festhalten. Und ich danke dir, dass du das für uns tust, dass du weiter an uns arbeitest, Herr, und dass aus diesem Wochenende heraus viel Frucht getragen wird, viel Frucht hervorkommt. Ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön.